New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business.
Ich bin Philipp Böckmann, Katrin Oppermann-Jopp, hallo.
Hallo Philipp.
Katrin, das hier ist eine besondere Folge. Du hast eine extrem schwierige Herausforderung erlebt, ein Ereignis, das ja dein Leben von jetzt auf gleich total verändert hat. Kannst du uns alle einmal mitnehmen, was genau ist passiert?
Ja, ich habe abends, um genau zu sein, am Dienstagabend von meinem Mann einen Anruf bekommen, dass unsere gemeinsame Tochter in Dortmund auf Intensivstation liegt. Und ich war schon am Schlafen und das war so erstmal wirklich ein Schock. Und ich habe dann auch erfahren, dass sie im Fitnessstudio war und im Fitnessstudio mit Hirnblutungen dann kollabiert ist. Und das war Schock. Das war ein richtiger Schock. Also ich bin dann auch so schnell, wie es mir möglich war, dann auch ins Krankenhaus gefahren. Und die Situation war mehr als kritisch. Also war am Dienstagabend schon lebensbedrohlich. Also ist zweimal operiert worden, auch am Kopf. Und das war die Situation am Dienstag, wie sie sich dargestellt hat. Und sie ist dann am 14. März, ist sie dann gestorben.
Wenn man hört, jemand ist im Krankenhaus, einerseits ein Schock, andererseits hat man da nicht auch im ersten Moment ein kleines Stück Hoffnung?
Also ich habe natürlich die Hoffnung gehabt, dass das etwas ist, was noch zu reparieren ist. Also mir war schon bewusst, wenn ich angerufen werde und mein Mann war ziemlich aufgelöst, dass das was Ernstes ist. Und dass er auch im Koma lag, wurde mir ja auch mitgeteilt. Und trotzdem hast du ich hatte das auf jeden Fall. Du hast einfach die Hoffnung, du klammerst dich auch an diese Hoffnung, dass das gut ausgeht. Dass es irgendwie einen jungen Menschen noch möglich ist aus der Situation, weil es ist ein junger Körper, Mensch, den ich kenne. Also meine Tochter hat sehr viel Lebenswillen, die sich da auch wieder draus befreien kann, die also auch wieder gesund wird.
Wie war das im Krankenhaus für dich?
Also ich bin im Krankenhaus erstmal vor dieser Intensivstation gestanden und ich habe gemerkt, so mein Herz schlägt ganz laut, auch jetzt, wenn ich es erzähle, ist ja alles wieder da. Und also ich musste wirklich mich total zusammenreißen. Also ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Und die Ärzte waren alle sehr vorsichtig mit mir und auch mit meinem Mann. Ich hatte schon so eine Ahnung, dass das wirklich, wirklich hier eine ganz, ganz enge Geschichte ist. Und dass nicht klar ist, auch für die Ärzte, ob sie das schafft.
Waren denn auch andere Menschen dann noch im Krankenhaus, die Sie besucht haben?
Also wir haben ja erstmal Hoffnung gehabt. Also sie lag im Koma, war natürlich auch an diese Geräte alle angeschlossen. Wir hatten natürlich auch bis Mittwoch, Donnerstag die Hoffnung, dass das wirklich noch gut ausgeht. Wobei uns auch schon mitgeteilt wurde, wenn sie wieder wach wird nach dieser schweren OP, dass wir auf jeden Fall mit Behinderungen rechnen müssen. Und am Donnerstag wurden die ersten Tests gemacht. Also die stellen dann relativ schnell fest, ob überhaupt das Gehirn noch funktioniert. Und die ersten Prognosen waren eben, das Stammhirn ist so weit über diese starken Blutungen und über die Schwellungen im Kopf abgestorben, dass sie wahrscheinlich jetzt in den Sterbeprozess geht. Und dann haben wir nach dem ersten Schock haben wir natürlich geguckt, wer möchte sich auch gerne noch von ihr verabschieden?
Inwieweit hatte ich das im ersten Moment richtig aus der Bahn geworfen? Weil ich meine, du hast ja auch einen Job, bist beruflich eingebunden und hast da einen Tagesablauf. Und das ist ja wirklich so eine Geschichte, dass alles andere halt plötzlich vom Stellenwert einfach ganz, ganz weit weg ist, dass man sich eigentlich nur um das Problem, um die aktuelle Sache kümmert. Ich glaube, das geht von selbst, dass man alles andere zack wegschiebt und vergisst, ne?
Also in dem Moment, als ich auf Intensiv kam und sie da liegen sah mit diesen gefühlt 500 Schläuchen beatmet, da blieb alles stehen. In dem Moment bleibt alles stehen. da hat nichts mehr Priorität. Und ich habe die erste Nacht, weil sie eine Wohnung hat in Dortmund, habe ich auch bei ihr in der Wohnung übernachtet. Und dann habe ich gedacht, ich kann das gar nicht. Das war so unerträglich. Und dann bin ich ins Hotel die nächste Nacht und da war so viel Leben. Also es ging halt einfach weiter. Mhm. Und die Leute waren fröhlich, die Leute haben miteinander gesprochen. Und in dem Moment sitzt du da und denkst, wie kann das sein, dass bei dir gerade dein ganzes Leben kollabiert und die Welt geht einfach weiter. Und ich weiß noch, dass ich morgens von dem Hotel ins Krankenhaus gefahren bin und bin an der Kirche vorbeigefahren. Und ich bin wirklich ein zutiefst spiritueller Mensch und ich bin an dieser Kirche vorbeigefahren und habe mich nur nach rechts gewendet und habe gesagt, mit dir bin ich fertig. Weil ich konnte es einfach nicht fassen, dass das jetzt passiert, dass das auch einem Mädchen passiert, unserer Tochter, die knapp 27 Jahre alt ist und dass die jetzt einfach gehen muss. Und du verstehst es einfach nicht. Du willst es auch nicht wahrhaben.
Wie muss ich mir das denn im Krankenhaus vorstellen, als euch der Arzt gesagt hat, keine Chance mehr? Wie einfühlsam passiert sowas? Also das stelle ich mir auch aus Sicht derjenigen Person, die das dann sagt, sehr, sehr schwierig vor. Also das kann man ja nicht mal eben auf dem Flur machen. Wie hat das stattgefunden, wenn ich das mal fragen darf?
Also es ist unterschiedlich. Also wir hatten zwei Ärzte, die uns immer wieder vorsichtig Schritt für Schritt darauf hingewiesen haben, dass die Aussicht, dass Johanna das überlebt, minimal sind.
Hat das ein wenig geholfen dann auch nachher, wenn man davon helfen sprechen kann, um im ersten Moment nicht komplett nicht mehr weiter zu wissen?
Ich glaube, ich wäre, wenn sie es mir in aller Brutalität gesagt hätten, dass sie sterben wird, schon am Dienstag, da wäre ich wahrscheinlich schon auch zusammengebrochen. Und so hatte ich ein bisschen, oder wir hatten beide, mein Mann und ich hatten auch Zeit, so Schritt für Schritt einfach auch zu sehen, da geht auch Leben aus ihrem Körper raus, obwohl die an den Maschinen hier hängt. Und das ist ja so das Dramatische eigentlich, man kriegt irgendwann die Mitteilung, da ist ein Mensch hirntot. Und der Blutdruck ist stabil, das Herz schlägt und die ist warm. Und das verstehst du nicht, das will auch nicht in dich rein, dass das jetzt hier so ein finaler Moment ist, der dein Leben komplett auch in dem Moment auf den Kopf stellt und auch zerstört, gefühlt. Und die Ärzte haben aus meiner Sicht, das waren zwei Ärzte, die haben aus meiner Sicht, da waren sie, aus, wie ich fand, etwas zu schnell. Also am Mittwoch schon kam das Thema Organspende aufs Tablett, haben sie auch angesprochen. Und das fand ich an dem Tag, Mittwochabend, das passte gar nicht in uns rein. Das fand ich einfach schon, also ich kann das verstehen aus Ärzte-Sicht, da ist ein junger Mensch, der, wo das Gehirn nicht mehr funktioniert, was gehirntot ist und der Körper aber selbst ist ja okay. Und jetzt wollen die das natürlich gerne auch anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und das fand ich, da habe ich abgebrochen, habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht und wir möchten uns auch besprechen, ob das im Sinne unserer Tochter gewesen wäre.
Wenn du sagst, die haben halt euch vorsichtig darauf vorbereitet, dass die Chance sehr, sehr minimal ist. Wann war denn der Punkt? Also wie war das Gespräch und als es dann wirklich hieß, ist nicht mehr?
Das war Donnerstag, also die haben mehrfach Untersuchungen gemacht. Also auch um wirklich sicher zu sein. Wir haben hier auch eine Patientin, die hirntot ist. Also gibt es verschiedene Verfahren, die anwenden können, um das festzustellen. Und wir haben dann auch mit den Ärzten gesprochen und natürlich ist immer so die Hoffnung, immer gesagt, ist das noch irgendwie reversibel? Und ich kannte mich ja mit dem Thema gar nicht aus. Und die haben gesagt, nein, wenn das Stammhirn abgestorben ist, wenn das nicht mehr funktioniert, funktioniert nichts mehr. Da gibt es kein Bewusstsein mehr, keine Wahrnehmung und es gibt auch keine Regulation von Herzschlag, von Blutdruck. Das macht momentan alles die Maschine. Und sie haben uns dann halt eben auch gesagt, okay, wir machen noch mehrere Untersuchungen, um ganz, ganz sicher zu sein. Die müssen das wohl auch, Und wir würden dann am Samstag bzw. am Freitag abstellen.
Und dann hast du Freunde von ihr informiert, die Abschied nehmen wollten? War das der ausschlaggebende Punkt, um dann anderen auch die Möglichkeit zu geben, sich von ihr zu verabschieden?
Ja, ja. Das war auch eine gemeinsame Entscheidung von meinem Mann. Und also ich möchte auch noch mal dazu sagen, das ist auch vielleicht so schlimm, so eine Situation ist. Also ich glaube, das ist der absolute Horrortrip für alle Eltern. Ja, weil im Grunde ist es ja immer die latente Angst, die du als Mutter, als Vater immer irgendwie hast. Du kriegst so eine Meldung, irgendwas Schlimmes ist passiert. Und trotzdem, mein Mann hat auch eine neue Lebensgefährtin. Also die war auch von Anfang an mit dabei. Und uns war auch klar, dass das ein Thema ist für uns drei. Ja, weil unsere Tochter auch zu dieser neuen Lebenspartnerin eine gute Beziehung hatte. Und wir haben die auch immer inkludiert in alle Entscheidungen. Hm. Und die Entscheidung war eben auch, dass die engsten Freunde informiert werden, dass die kommen dürfen und dürfen Abschied nehmen. Wir haben aber auch gefragt, ob jemand sich das zutraut, weil, also muss ich das so vorstellen, da hat ja auch eine OP stattgefunden, zwei. Das heißt, der Mensch, wenn er dann da liegt, ja, mit den vielen Geräten, operiert, der sieht nicht mehr so aus, wie jemand ausgesehen hat, den du kennst aus dem Leben. Und wir haben allen freigestellt, ob sie das wollen. Und die kamen alle.
Hm. Hat dir das geholfen, dass so viele Menschen sich von ihr verabschiedet haben?
Ja, ja. Weil in dem Moment war, da war unglaublich viel Liebe.
Hat man da viel geredet oder war das eher wenig?
Ich glaube, dass jeder so eine innere Zwiesprache hatte. Mhm. Also sie hat ja eh nichts mehr verstanden. Also die Ärzte sagten natürlich, sie ist im Koma. Sie kriegt nichts mehr mit. Und das habe ich irgendwie anders empfunden. Ich glaube, dass wir das unterschätzen, ob ein Mensch wirklich noch spürt, dass die Menschen noch da sind.
Dann ging es ja die Tage weiter und da fallen natürlich auch so Formalitäten und sowas alles an, wo man eigentlich gar nicht den Kopf für hat. Wie hat das funktioniert, das alles zu organisieren mit Beerdigung und allem und ihrer Wohnung? Das stelle ich mir schwierig vor, in so einer Situation auch noch diese ganzen formellen Sachen halt machen zu müssen. Habt ihr euch da aufgeteilt?
Wir haben uns auf jeden Fall aufgeteilt. Also das habe ich auch wirklich super gut empfunden, dass wir gerade auch in der Grenzsituation wirklich ein unglaublich gutes Team waren. Und da bin ich auch stolz auf uns, dass uns das gelungen ist, auch mit einer neuen Partnerin an der Seite von meinem Mann. Also wir sind noch nicht geschieden, aber wir leben halt schon länger getrennt. Und das hat einfach auch als Team gut funktioniert. Und jeder hat halt das gemacht und organisiert, was ihm möglich war. Und ich fand es eher positiv, weil ich war so im Doing. Also du bist im Machen, du kannst was tun. Weil die gesamte Situation, diese ganze Woche, ist ja eine Aneinanderreihung von Ohnmacht.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
Also in dieser Woche selber waren die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die auch unsere Tochter kannten, die waren alle im Schock. Weil du rechnest nicht damit. Also das ist auch bei mir nicht in meinem Lebensplan gewesen. Also natürlich weißt du rein von der Theorie, du weißt einfach, Menschen können sterben, aber du gehst nicht davon aus, dass dich das betrifft.
Da denkt man auch überhaupt gar nicht dran, Nein. Dass die eigene Tochter dann so früh versterben könnte. Also das ist total, also da hat man ja eigentlich überhaupt keine Gedanken dran. Und dann passiert es aus heiterem Himmel. Also es war auch für ihr Umfeld ein großer Schock. Wie war das? Hast du viele Gespräche geführt, haben viele angerufen oder ich meine, ich wusste auch, du hast mich ja auch informiert, ich habe dir auch eine Sprachnachricht geschickt, aber ich habe dann erstmal gesagt, ich lasse dich erstmal in deiner Trauer in Ruhe und fange jetzt nicht ein Gespräch an, sondern lass dich erstmal in Ruhe. Wie haben denn andere Menschen reagiert?
Also die meisten haben schon auch mit Angeboten reagiert, also erstmal mit einer tiefen Bestürzung. Hm. Ich glaube, die war auch immer echt. Weil es ist schon ein Unterschied, ob jemand stirbt, der am Ende seines Lebens angekommen ist, also im Sinne seines kalendarischen Endes, also der 80, vielleicht auch noch älter ist. Da weißt du, das ist das natürliche Ende, irgendwann gehen wir alle.
Und noch eins, in dem Zusammenhang, was ich so, wenn ich mit Menschen spreche, die halt schon sehr alt sind, 80, 85, 90, dann habe ich immer so oft das Gefühl, dass es da welche gibt, die sagen, Mensch, ich habe so viel erlebt, jetzt ist auch irgendwann gut gewesen. Jetzt ist auch irgendwann der Punkt erreicht, wo ich sage, ich habe das, was ich machen wollte, alles erlebt. Und bei ihr war das Problem, sie hatte noch so viel vor sich, was sie noch hätte erleben können.
Ja, und sie war auch dabei, nochmal ordentlich auch durchzustarten. Also sie hat auch nochmal eine zweite Ausbildung gemacht. Sie wollte selbstständig sein, auch als Social Media Managerin. Sie hatte auch ihren Businessplan fertig, sie hat die Finanzierung stehen und die war absolut positiv, dass sie jetzt nochmal ein neues, ganz neues Kapitel auch aufschlägt. Also sie hatte auch nochmal neue Fäden auch zu ihrem Partner aufgenommen. Also da war alles im klassischen Sinne sehr hoffnungsvoll und auf Aufbruch.
Ja, und voller Energie, einiges in Angriff zu nehmen und weiterzukommen und wie gesagt, diesen Ehrgeiz zu haben, ich bewege was, ich mache was, und da wird man so von jetzt auf gleich halt aus dem Leben gerissen. Das ist absolut dramatisch.
Ja, und das, also es trifft es auch gut. Es ist wirklich so dieses, und das Gefühl hatte ich auch. Also sie ist so total aus dem Leben gerissen, aber wir alle miteinander auch. Weil das war so, deswegen ist der Begriff Schock, wir standen alle komplett unter Schock. Also ihre Freunde, Freund stand alle, die standen alle komplett unter Schock. Und sowas übt man ja auch nicht im Leben. Also niemand hat da wirklich Erfahrung, ist auch gut so. Wie ist das, wenn so ein junger Mensch stirbt? Oder was sagt man auch einer Mutter oder einem Vater, die jetzt ihr Kind verlieren? Die Leute sind völlig überfordert. Mhm. Und trotzdem haben wir sehr viel, also ich habe teilweise Bücher geschickt bekommen mit ganz lieben Worten, teilweise anonym, wo gar keine Unterschrift drunter war, wo Menschen das wahrscheinlich aus einer Traueranzeige mitbekommen haben und die schicken mir einfach tröstende Worte. Und die wollen ja gar keine Antwort haben, sonst hätten sie ja eine Adresse da reingegeben. Aber die fühlen einfach mit. Vielleicht auch, weil sie es selbst erlebt haben oder weil sie einfach wissen, wie dramatisch sowas ist.
Wie lange hat es dann noch bis zur Beerdigung gedauert?
Also das war ein bisschen, das war auch wirklich hart. Also wir hatten, als die Maschinen abgestellt wurden, durften wir natürlich noch bei ihr bleiben. Und dann war auch die Kripo noch in dem Zimmer, also auch auf der Kripo von Dortmund. Und das ist, glaube ich, auch ein natürliches Verfahren, wenn jemand mit fast 27 so urplötzlich zu Tode kommt, wird natürlich geprüft, ist das alles rechtmäßig gelaufen. Die ist ja auch in einem Fitnessstudio kollabiert. Also die Ärzte haben gesagt, es ist Hirnbluten, aber die Kripo schaltet sich ein. Das heißt, und das war auch nochmal ganz hart, und das sagte die Polizei auch, dass sie die Leiche wirklich wortwörtlich beschlagnahmt. Und dann, das ist so hart, weil das ist so, plötzlich ist dieser lebende Mensch ist ein Objekt. Ein Objekt, den die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Und ich habe dann wirklich versucht, alles aus dem Kopf zu kriegen, wo sie jetzt hingeht. Also wahrscheinlich irgendwo in eine Kühlhalle. Also wir mussten dann auch ein paar Tage noch warten auf die Freigabe von ihren sterblichen Überresten, ja.
Aber das ist halt, also als mein Vater gestorben ist, war ich glaube ich 23, war in der Ausbildung. Und das war in Erfurt, in Thüringen. Und da bin ich dann auch von jetzt auf gleich rüber und musste das alles irgendwie organisieren, weil meine Mutter da nicht so Lust drauf hatte, die waren geschieden. Also ich, einziger Sohn, war für alles verantwortlich, musste auch alles bezahlen und habe aber auch gemerkt, Beerdigungsinstitut und so, Das sind schon knallharte Leute, ne? Also ich hatte dann irgendwie bei der Stadt gebeten, irgendwie, dass die die Beerdigungskosten bezahlen, weil ich in der Ausbildung war und relativ wenig verdient habe. Habe dann dem Beerdigungsinstitut geschrieben, ja, dauert noch, ich brauche noch von der Stadt die Information. Und dann ist es so passiert, dass dann die erste Mahnung kam, die zweite Mahnung, dann habe ich mir irgendwie Geld geliehen und habe das dann bezahlt. Und dann hat die Stadt dann gesagt, einen Monat später, ach ja, wir würden jetzt bezahlen, aber sie haben ja schon bezahlt. Mhm. Also dieser, was einen dann wirklich so belastet, in deinem Fall halt, dass die Kripo dann da war und diese Beschlagnahmung, das klingt ja wie so ein Gegenstand, der beschlagnahmt wird,
genau.
Ein Objekt. Und bei mir war es eher so diese Herzlosigkeit halt, ne? Mhm. Dieses, und dass einem dann nochmal Steine in den Weg gelegt werden, ja. Halt, ne? Weil das wirklich, du hast die Stadt, du hast das Beerdigungsinstitut und du hast das Gefühl, die machen einfach knallhart ihr Geschäft, ihre Vorgehensweise und nehmen gar keine Rücksicht groß auf dich, ne? Das war das, was mich da so ein bisschen belastet hat in dem Fall und mich auch wirklich geärgert hat. Gut, ich war da auf mich alleine gestellt, habe das irgendwie versucht zu organisieren. Und ich glaube, das ist in so einer Situation dieser ganze behördliche Kram und so, ne? Das ist ja gut, dass ihr euch da aufgeteilt habt, ne?
Ja, wir haben uns aufgeteilt und also ich habe es auch ähnlich empfunden. Also das war ja, deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt, das war ja bei der Kriminalpolizei ähnlich, es war wirklich ein Objekt. Ja, wir beschlagnahmen jetzt die Leiche ihrer Tochter. So, das war wirklich auch Wording. Aber wir haben es anders noch erlebt mit dem Beerdigungsinstitut. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Beerdigungsinstitut aus Schwerte und die haben sich ganz viel Zeit für uns genommen. Wir durften auch die gesamte Beerdigung selbstständig organisieren. Wir hatten eine Trauerrednerin, die mein Mann kannte, die eine sehr, sehr persönliche Rede gehalten hat. Wir durften die Freunde mit reinnehmen. Also wir haben auch die Freunde gebeten, Teile zu übernehmen, wenn sie das wollen. Die haben dann ein sehr schönes Video gedreht. Die haben selbst auch Texte formuliert nachher auf der, wir haben es auch gar nicht so richtig Trauerfeier genannt, sondern es war so eine Erinnerungsfeier, eine Würdigungsfeier.
Gab es auch Musik?
Gab Musik von Sarah Connor. Und das war alles möglich. Es war alles möglich. Und selbst sie hatte einen kleinen Dackel, der durfte mit in die Trauerhalle. Der war auch nachher mit auf dem Friedhof. Also wir haben hier, vielleicht ist es auch ein Schritt über die Jahre, wir haben hier ein Institut kennengelernt, die sehr, sehr persönlich waren.
Also eine richtig positive Erfahrung. Ja, bei mir war da die Sache, ne, kommst in eine ganz andere Stadt nach Thüringen und der wurde direkt vom Krankenhaus dahin gebracht und da war das schon das, was ich nehmen musste, sollte, wie auch immer. Und dann, stehst du da. Und das war eher
ist auch Überforderung,
schwierig. Ne? Absolute Überforderung und auch, ich habe mir wirklich ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht von der Stadt und auch von dem Institut selber, aber das sind halt Geschäftsleute und jedes tickt anders, jedes ist euers ist super und das, an das ich geraten bin, zwangsweise in einer ganz anderen Stadt, die waren halt, ne, da hast du Briefe hingeschickt und als Antwort kam immer die erste, zweite, dritte Mahnung. Ne? Das ist natürlich auch nicht gerade das Beste.
Ja, natürlich ist das auch ein Geschäft. Also wenn jemand als Beerdigungsinstitut einen Auftrag hat, ist das Geschäft. Ja, aber du kannst es, wie hier bei uns in dem Fall, du kannst es mit sehr viel Feinfühligkeit,
Fingerspitzengefühl
und mit einer Feinfühligkeit und einer hohen Empathie kannst du das einfach auch managen. Und es klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich erinnere mich an diese wirklich liebevolle Veranstaltung, diese Trauerfeier, erinnere ich mich sehr positiv, weil auch aus Schwerte kamen ganz viele, ihre Kindergartenleiterin war da.
Ja. Klasse. Also wirklich, wirklich, auch Leute, von denen man gar nicht gedacht hat, die kommen. Also war das eine offene Geschichte für
ganz
alle?
Ganz offen, die da waren und alle waren geschockt, alle waren wirklich zutiefst auch betroffen. Aber sie waren da, auch die ehemaligen Kollegen von Mercedes waren teilweise da. Und das hat mich auch noch mal, ja, das war so eine tiefe, sie hätte sich gefreut.
Mm. Ja. Ja. Wie lief das danach ab? Gab es da noch irgendwie Kaffee trinken oder so? Da hat sich das alles dann verstreut.
Nee, wir waren auch nochmal, wir sind also nach dem, wir haben den Waldfriedhof, also sie liegt da unter einem sehr schönen Baum begraben und ist auch ein Doppelgrab. Ich habe auch eins für mich schon reserviert. Wir hatten nochmal eine Feier, wo wir auch, ja, wir haben auch gelacht. Wir haben auch gelacht.
An dem Tag selber?
An dem Tag selbst. Wir sind vom Waldfriedhof wieder zurück, auch in dieses Beerdigungsinstitut. Und die haben einen sehr großen Raum, wo man auch in den Garten reingucken kann. Und da haben wir nochmal viel ausgetauscht, auch über sie, auch über ihr, also ich sag mal, kurzes, aber sehr lebendiges Leben. Und es war ganz viel Zusammenhalt auch da, an diesem Tag.
Mhm. Vom ersten Schock über das Krankenhaus und dann die Trauerfeier. Es waren ja, von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Und dann ist, glaube ich, auch vor der Beerdigung hat man auch so dieses Gefühl, stehe ich das durch, halte ich das durch? Und als die Beerdigung dann vorbei war, diese Trauerfeier, also ich kann da nicht mitreden, aber gefühlt würde ich sagen, das war so ein Moment, wenn man dann zusammensitzt und auch mal lacht, dass man da gemerkt hat, das ging jetzt wochenlang nur bergab. Jetzt ist gerade der Punkt, wo man wirklich merkt, wir halten alle zusammen und wir müssen auch gemeinsam ein Stück weit nach vorne schauen. Also dass man so ein bisschen besseres Gefühl hatte plötzlich.
Ja, also ich glaube, dass ganz vielen auch bewusst geworden ist, wie wichtig dieser Mensch war.
Ja.
Auch den Freunden. Und das Leben endlich ist. Und dass wir nicht unbegrenzt Zeit haben. Also, dass Dinge einfach auch gesagt werden müssen, wenn sie dran sind. Und nicht später oder morgen oder übermorgen. Ich persönlich habe gemerkt, diese Woche, wo sie im Krankenhaus lag, all die Zeit bis zur Beerdigung, also mein Körper hat schon reagiert. Also ich konnte nachts nicht schlafen, ich hatte tiefen Druck auf der Brust, also ich hatte ganz viel, ich hatte so gefühlt, ich habe so einen riesen Cocktail im Blut, ich war wie durch einen Tunnel und es hat auch Wochen gedauert, also ich war auch ein paar Wochen nicht arbeitsfähig, also ich konnte nicht arbeiten und ich habe dann den ersten Workshop nochmal moderiert und habe dann aber auch ganz offen gesagt, also alle wussten das ja, ich bin da auch ganz offen mit umgegangen, habe gesagt, also ich gebe heute mein Bestes, ich weiß nicht, ob es reicht. Aber ich möchte einfach jetzt auch wieder anfangen. Und auch da ganz großes Verständnis. Und die haben sich einfach gefreut, dass ich wieder da bin, auch nach der Pause.
Was hat dir in der Zeit der Trauer nach dem Schock geholfen? Also abgesehen mal von Freunden, Bekannten, von deinem früheren Mann, von seiner Lebensgefährtin, abgesehen von Menschen, was hast du für dich, für deinen Körper getan, wie, um mit dieser Situation irgendwie klarzukommen? Also du bist ja auch eine Sympathisantin in Sachen Achtsamkeit. Was hat dir in der Phase nach dem Schock ein Stück weit geholfen? Weil es gibt ja auch Menschen, die da gar nicht mit klarkommen, Nervenzusammenbruch und so weiter, die sich in die Klinik einweisen müssen. Was hat dir in der Zeit ein Stück weit auch Kraft gegeben?
Also zum einen wirklich das, was du gesagt hast, also einfach zu erleben, wie viel Liebe da war, auch wie viel Liebe auch für sie da war im Leben und auch nach ihrem Ableben. Natürlich auch Menschen, die da waren. Also
praktisch die Anteilnahme.
Das war absolute Anteilnahme und auch eben die näheren Menschen, die da waren. Also ich habe eine Nachbarin, die immer wieder gefragt hat, wie geht's dir? Ich hatte Klaus da, mein Kollege, der auch länger da geblieben ist. Der wohnt ja auch nicht bei uns in der Nähe und der da geblieben ist und der auch immer wieder sich gekümmert hat, der mich auch begleitet hat auf dem Weg hinter dem Sarg. Der war da, weil ich auch nicht sicher war, ob ich nicht irgendwie kollabiere. Ich bin da nicht kollabiert, aber es hätte ja sein können. Und was mir wirklich geholfen hat, ist diese...
Weil es gibt die Phasen, wo du alleine bist und keiner ist da und keiner ruft an. Und dann machst du dir natürlich Gedanken. Und was hat dir in so einer Situation geholfen?
Also ich tendiere, seitdem ich auch jetzt wirklich über Jahre hinweg Zen praktiziert habe, und da ist ja sehr viel Achtsamkeit drin in dieser ganzen Zen-Philosophie. Also ich merke, ich tendiere nicht mehr dazu, mich in Grübelattacken hineinfallen zu lassen. Also es kommen ja diese Fragen auf. Hast du was falsch gemacht? Hättest du was anders machen müssen? Was hast du versäumt? Weil in dem Moment, wo jemand geht, wo deine Tochter stirbt, wird er ja auch bewusst, es gibt nur noch eine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft mehr. Es gibt keine Enkelkinder mehr, es gibt keine Schwiegersöhne, es gibt nur eine Vergangenheit. Also es gibt ganz viele Anlässe zu grübeln. Und ich habe wirklich gelernt, bewusst, wenn solche Grübelattacken kamen oder solche Fragen kamen, die habe ich schon wahrgenommen, aber ich habe die nicht nochmal gefüttert. Ich habe wirklich versucht, auch in den Tag, den ich jetzt lebe, wo ich aufstehe, wo ich koche, wo ich meine tägliche Arbeit tue, die so bewusst wie möglich zu tun, um im Jetzt zu sein und nicht in der Vergangenheit in diese Grübelattacken. Und da kommt auch immer wieder der Schmerz, der ist ja da, aber der ist auch eben dann in dem Moment da.
Ich finde, ist so traurig, wenn ich daran denke, dieses Gefühl zu haben, meine Tochter ist eher von dieser Welt gegangen als ich, ne? Weil es ist ja so der Nachwuchs, irgendwann gehen wir alle, und dann geht man selbst als Mutter mit einem guten Gefühl, weil es geht weiter, ne? Also meine Tochter wird hier noch was rocken. Und dieses Gefühl ist ja dann praktisch weg, ne? Dieses Gefühl ist ja da. Sie ist vor mir gegangen. Das finde ich so richtig, richtig traurig.
Das ist auch hart, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hinter ihrem Sarg hergehe. Das war ganz hart. Und das ist auch der tiefste Schmerz, den ich jemals empfunden habe. Also zwischendurch hatte ich auch so, habe ich gedacht, das kann ich nicht halten. Den kann ich nicht halten, den Schmerz. Also Schmerz ist mir nicht fremd. Ich habe schon Krankheiten gehabt. Ich habe auch Menschen, meine Eltern verloren. Aber das ist ein normaler Prozess. Ich kann Schmerz auch aushalten, aber dieser Schmerz, der war fast unerträglich. Und ich habe ihn aber trotzdem halten können. Und das ist, glaube ich, eine der schlimmsten Dinge, die einer Mutter oder auch einem Vater passieren kann. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, da ist viel von ihr gegangen, auch aus mir heraus. Also ein Teil ist von mir gegangen mit ihr. Und trotzdem hatte ich auch, immer wenn ich auch am Grab stehe, habe ich das Gefühl, da ist auch ganz viel von ihr in mir drin. Also ich lebe auch ein Stück etwas von ihr weiter.
Wie zeigt sich das?
Also ich gucke ganz oft auf die Welt mit ihren Augen und sage, okay, wie würde jetzt Johanna gucken? Sie hat ja eine super enge Beziehung auch zu ihrem Zwergdackel. Also
ich habe ihn auch schon gesehen, den Dackel. Ja.
Zu Lima, ja, ganz genau.
Ganz niedlich.
Ja. Ja, die war ja auch schon hier im Studio.
Genau, ja.
Und sie hat einfach eine ganz enge Beziehung auch zu Tieren gehabt. Und ich merke, dass das bei mir so, also ich habe auch plötzlich nochmal so einen anderen Blick auf Tierwohl. Ich merke plötzlich, dass mir auch, also ich war immer jemand, der gerne Fleisch gegessen hat. Ich mag im Moment gar kein Fleisch essen. Also irgendwas ist da passiert, aber das ist nur ein Teil.
Ist sie denn Vegetarierin gewesen?
Sie hat nicht viel Fleisch gegessen, okay, ja. Ganz wenig. Ja. Aber das sind so Sachen, wo ich einfach merke, so diese wirklich enge Beziehung, diese Liebe zu ihrem Hund, das pflanzt sich in mir weiter, aber eben auch so dieses, also sie war ja sehr lebenslustig und sehr auch neugierig. Also das sind so Dinge, wo ich einfach manchmal sage, okay, wenn wir jetzt irgendwo hinfahren, da sage ich mal, guck mal, Johanna, so sieht es hier gerade aus. Also sie ist ja immer gegenwärtig. Sie ist ja immer in der Präsenz in mir drin.
Eine Frage noch abseits. Melden sich eigentlich immer noch Menschen, Freunde von ihr, wo sie nur sporadisch Kontakt hatte, die jetzt dich einfach fragen, anrufen, Mensch, was ist denn mit Johanna? Ich erreiche sie nicht oder so. Gibt es das immer noch oder hat das jetzt nachgelassen?
Nein, das hat bei mir zumindest gar nicht stattgefunden. Aber es hat sich jetzt auch immer noch eine sehr enge Verbindung auch zu den Menschen ergeben, die auch den gesamten, auch in diesem Sterbeprozess dabei waren, auch von ihren Freunden und Freundinnen. habe ich immer noch den Kontakt und wir hatten uns jetzt auch mal getroffen, weil man manchmal die Frage stellt, so was ist denn geblieben von einem Menschenleben, was nur 26, 27 Jahre alt war? Ist da überhaupt was geblieben? Und wir haben so jetzt ein kleines Projekt entwickelt. Ich werde das schreiben. Ich hatte so Interviews gemacht. Also was ist so wirklich in Erinnerung geblieben und wo, was hat sie auch in den Menschen bewirkt in der kurzen Zeit? Und das ist nochmal ein ganz wichtiges, das ist nochmal ein ganz wichtiges Werk, das auch nochmal mit Bildern oder auch mit dem, was sie auch ins Leben gebracht hat, auch nochmal zu füllen.
Was sind denn so Punkte, wo du immer noch an sie denkst, wo du an sie erinnert wirst? Was gibt's da beispielsweise? Also der Dackel natürlich. Also, ne?
Also ich habe eigentlich das Gefühl, die ist immer in mir. Ja. Die ist immer präsent. Klar, also Mini, sie ist ein Mini gefahren.
Meine Mini siehst du irgendwo dann.
Mini ist immer. Ja. Sie ist auch, das war auch zum Beispiel das, wo ich gedacht habe. Also ich fuhr den Mini Cooper. Sie hat immer gesagt, 232 Gründe, ein Mini zu fahren, also 232 PS. Ich habe immer geglaubt.
So viel PS, meine Güte.
Das ist
wow.
der ganz leistungsstarke Mini. Da habe ich immer gedacht, wenn ich eine Nachricht kriege, jemand ruft mich abends an, dann hat sie sich mit diesem Mini irgendwo im Baum gewickelt. Ja. Und wenn ich Mini sehe, natürlich. Aber auch oft, wenn so junge Mädchen, wenn ich die sehe, auch in der Lebensfreude, die sie hatte, lange blonde Haare, erinnere ich mich immer an sie.
Und ich hatte es gesagt, Ende der Trauerfeier, dann sitzt man zusammen, und dann ist so das Gefühl, es geht jetzt irgendwie, ich will nicht sagen wieder bergauf, aber es ist, man bekommt selber irgendwie wieder einen Schub in Sachen Lebensfreude, eigene Lebensfreude. Wie waren denn die Tage nach der Trauerfeier? Wann hast du mal wieder überlegt, wieder arbeiten zu können? Wie lange hat das, du hast ja eben schon gesagt, du hast dann wieder so einen Vortrag gehalten, Seminar, und hast auch vorher gesagt, ja, nicht böse sein, wenn das hier nicht so optimal wird wegen der Situation. Aber wie viele Tage hat das gedauert, bis du wieder dir mal wieder die E-Mails geschäftlich angeguckt hast und wieder so ein bisschen zum Alltagsgeschäft gekommen bist?
Das hat ziemlich schnell, also hat sehr schnell bei mir stattgefunden, weil ich das sowieso nie so getrennt habe. Also ich kriegte ja auch sehr viel Post von Geschäftsfreunden, also die sich auch gemeldet haben, die auch Anteil genommen haben, weil die wussten, was das bedeutet. Die meisten haben ja Kinder. Und ich habe langsam einfach die Dinge wieder aufgenommen, E-Mails beantwortet. Leute haben ja auch wirklich auch tolle Briefe geschrieben, die habe ich beantwortet. Und ich habe mich auch bedankt. Da war auch viel Dankbarkeit in mir.
Und dann wieder jetzt bei der Arbeit halt noch ein bisschen mehr Gas zu geben und sich des Lebens zu freuen, trotz der Situation. Ich meine, ich stelle mir das nur gerade vor, ist das so ein Stück weit auch, ich meine, Johanna kann hier auf der Welt selber nichts mehr bewirken wegen dieses Vorfalls, aber ich habe noch alle Möglichkeiten hier auf der Erde, auch in ihrem Sinne, was zu bewirken, was zu tun. Das ist doch ein Gefühl, was einem wirklich hilft, was wirklich einem positive Energie gibt.
Das ist auch so. Und sie hat halt diesen Körper jetzt verlassen. Also da bin ich auch wieder sehr, ich habe mich übrigens auch wieder versöhnt. Ich hatte ja am Anfang gesagt, also ich bin an der Kirche vorbei und habe gesagt, mit dir bin ich fertig. Und das stimmt ja nicht. Es ist aber einfach der Zorn. Es ist so diese Hilflosigkeit, die Ohnmacht, dass jetzt ein Mensch, der so elementar wichtig ist für dich, einfach nicht mehr da ist. Und also auch aus dieser Tiefe, ich habe eine tiefe Spiritualität auch in mir, zu sagen, ja, ich bin eben noch nicht dran. Und ich muss auch nicht immer verstehen, warum jetzt gerade dieser Mensch gehen musste. Also ich grübel da nicht drüber nach. Also ich muss auch den tieferen Sinn nicht suchen, sondern ich sage, so ist es jetzt. Aber sie ist in mir und ganz vieles kann ich auch in dieses Leben noch bringen, was ihr auch vielleicht wichtig gewesen wäre. Und ich habe diese Zeit jetzt noch hier und die will ich auch sinnvoll noch nutzen. Und das werde ich auch tun. Und irgendwann ist ja meine Zeit auch abgelaufen. Also ich glaube, es ist ja eh eine Illusion, dass wir alle irgendwie endlos leben, tun wir nicht. Also unsere Zeit hier ist begrenzt. Und je älter wir werden, desto klarer muss uns auch sein, ja, wir können alt werden, im Idealfall gesund alt werden, wir können auch ganz vieles tun, aber es kann uns auch einfach ganz schnell von der Platte nehmen.
Und das, was ich eben meinte, ich glaube, in unserem Alter hat man noch so viel Energie und will so viel bewegen und hat so viele Pläne. Ich glaube wirklich, also wenn ich mit richtig alten Menschen spreche, 80, 50, 80, 85, 90, da habe ich, wie gesagt, irgendwann kommt der Punkt, das kann ich jetzt noch nicht nachvollziehen, ich würde auch am liebsten ewig Radio machen und alles und Podcast und alles Mögliche. Ich habe so viel Pläne, so viel Energie, aber ich glaube wirklich, dass irgendwann auch man selber auch den Punkt erreicht hat mit 85, 90, das hilft mir auch so ein bisschen, wenn ich ans Alter denke, wo man sagt, so, ich bin jetzt satt, es ist jetzt auch gut gewesen, ich habe jetzt so viel erlebt, aber das können wir irgendwie noch nicht so nachvollziehen, oder? Hast du dann ein Gefühl für, dass dieser Punkt irgendwann mal kommen kann, wenn man auch nicht mehr so fit ist?
Also ich glaube, das ist der Punkt. Also könnt mir schon vorstellen, so ein Körper, wenn der nicht mehr funktioniert, also wenn du merkst, der kommt an seine Grenzen, weil du schwere Erkrankungen hast, dann bist du ja in so einem Körper gebunden. Insofern war ich auch da wirklich auch froh. Er hat auch die Ärztin im Krankenhaus, die sagte, also wenn ich ein bisschen Trost spenden darf, dann, dass wenn sie jetzt verstirbt, hat sie sich ganz viel Leiden erspart, weil dieser Körper hätte überhaupt nicht mehr funktioniert. Und es wäre eine Qual gewesen für sie, weil der Körper ist einfach mit der schweren Schädigung des Gehirns, wäre der völlig geistig und körperlich, hätte der eine Behinderung gehabt. Das heißt, wir sind ja gebunden in diesem Körper hier auf dieser Erde. Und deswegen kann ich verstehen, wenn alte Menschen sagen, wenn der Körper gar nicht mehr will, dann ist jetzt irgendwann auch gut. Das ist die körperliche Seite. Und die andere ist, manchmal geht es mir auch so, ich sage so, alle Getriebe der Welt muss ich auch nicht mehr haben. Das ändert sich auch. Dass ich sage, nee, also ich muss jetzt auch bestimmte Sachen nicht mehr haben. Irgendwo Volksfeste, Schützenfeste brauche ich auch im Moment nicht mehr. Also da verschiebt sich, und das hat sich auch in den letzten Wochen nochmal verstärkt, da verschiebt sich auch der Fokus der Prioritäten. Da muss man einfach bestimmte Dinge nicht mehr haben. Und vielleicht ist dann auch irgendwann wirklich gut, dass man sagt, so, jetzt reicht's.
Und man hat eine andere Form der Vorbereitung, weil ich sag mal so, wenn man irgendwann 80 ist und man hat ja zwangsläufig, die Bekannten sind ja oft in dem gleichen Alter, man sieht halt, der verstirbt, die verstirbt, und ne, das holt einen so ein bisschen zurück, dass das Leben endlich ist, und das haben, glaube ich, junge Leute um 25 noch nicht.
Ja, das, also hatte ich mit 20 auch nicht. Also ich habe mich mit 20 auch auf jedes Motorrad gesetzt, und je schneller, desto besser. Und ich hatte so das Gefühl von Unverwundbarkeit. Und je älter ich geworden bin, desto klarer mit den ersten Zeichen, nee, der Körper ist ein ganz sensibles Instrument hier auf dieser Erde. Da musst du schon mit sorgsam umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die jetzt die Freunde und Freundinnen machen von Johanna, dass eben dieser Körper auch uns ein Wegbegleiter hier ist, den wir auch pfleglich zu behandeln haben. Also sie hat ja keine Schuld an irgendwas. Also es kann ja passieren, es war ja sowas ähnliches wie ein Aneurysma. Aber ich glaube, dass wir lernen, dass wir eben nicht unverwundbar sind.
Ich musste gerade an früheren Polizisten denken, der mal jungen Leuten gesagt hat, nicht so schnell Auto fahren und so, ne, so 20-Jährige, vor allem so Männer, die geben ja ordentlich Gas und alles und hier noch in die Kurve und so, und sind sehr leichtsinnig, weil halt dieses Bewusstsein, mir kann was passieren, ist halt nicht vorhanden. Und da hat er immer so gesagt, wenn dann irgendwelche, wenn da so ein 18-Jähriger da irgendwie mit dem Auto auf der Landstraße 140 fährt und in die Kurve geht, und ist ja oft so, dass Männer gerne so angeben möchten, ne, so einem 18-jährigen Mädel, was dann hinten sitzt, war der Tipp von ihm, dann soll das Mädel sagen, also ich glaube, ich muss mich gleich übergeben, weil in so einem Fall hält er sofort an, weil er Angst um sein Auto hat. Also ja. Das war ein Tipp von ihm, wie man da so ein bisschen dann halt rauskommt, aber da ist völlig klar, diese Sensibilität, mir kann was passieren, ist da in dem Alter noch nicht vorhanden. Und das Gefährliche ist ja wirklich, die sind halt sehr, sehr leichtsinnig, nur es kann beim ersten Problem schon vorbei sein, ne? Das ist halt das Gefährliche, auch bei Verkehrsunfällen beispielsweise. Das geht zwar oft gut, nur einmal geht es nicht gut. Und diese Gefahr, ne, die haben, da sind sie nicht sensibel auf, die jungen Leute. Da gibt es viele, die halt es nicht verstehen wollen und sagen, ich bin unsterblich. Ne?
Also ich war mit 20, Anfang 20, auch eher aufs Leben ausgerichtet. Das heißt nicht, dass ich das jetzt nicht auch bin. Also ich glaube, ich bin jetzt vielleicht sogar noch fokussiert, aber ich weiß eben, dass meine Zeit definitiv, also die ist unabhängig, ob ich krank oder nicht, aber sie ist, also keiner wird über 110 hier bei uns in dieser, in Europa oder auch in der Welt. Oder wenige, ganz wenige. Rein statistisch ist jetzt so mein letztes Drittel angebrochen, das ist mir ganz bewusst. Aber mit 20, 25 bin ich erstmal dem Leben ganz klar zugewandt und das auch richtig so. Ich sage so, ich habe einfach gefühlt noch gut 60, vielleicht auch 80 Jahre und mit 20 denkt man anders als
das ist so
60.
Weit, das ist ganz weit weg. Das wird wahrscheinlich nie passieren, weil es ist sowas von weit. Ne?
Ja. Und gleichzeitig merke ich wirklich, es ist auch nochmal durchaus das, was du sagst, auch ein Erinnerungsgong, auch für die jüngeren Leute, trotzdem bei aller Lebensbejahung und auch bei also dieser Bereitschaft, auch Abenteuer einzugehen, das gehört ja auch zum Leben dazu. Also nicht überall zu sagen, ich brauche eine Lebensversicherung, sondern ich gehe auch ins Leben rein, ich gehe auch mal Risiken ein.
Du, junge Leute müssen sich auch mal austesten.
Absolut.
Und ich sag mal so, wenn ein kleines Kind einmal auf die heiße Herdplatte packt, das macht's nur einmal halt, ne?
Ja.
Und ich sehe das immer, wenn ich so mit Menschen unterwegs bin, irgendwie essen gehe, die kleine Kinder haben, die touren da überall rum, ne? Die machen Murks und so. Und ich garantiere dir, die und dann fallen sie hin, dann ist das Geschrei wieder groß und ich denke, meine Güte, das Kind soll doch einfach in der Ecke still sitzen, aber nein, Kinder müssen sich ausprobieren, halt. Ja, das ist nun mal so halt.
So ist,
ne?
Das auch mit,
da braucht man eine gewisse Geduld und die müssen es einfach lernen. Du kannst nicht von direkt auf sagen, hier, gleich passiert das und das, setz dich still hin. Nein, sie müssen es selber austesten.
Nee, weil ich glaube, das ist auch, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber wenn du zu viel Angst hast zu sterben, verlierst du das Leben.
Absolut.
Ja,
absolut,
weil du hast ja gar keine Lust mehr, dich ins Leben zu begeben.
Ja.
Und das Leben bedeutet, das ist halt lebensgefährlich. Ja, manchmal ist es das. Und du gehst auch Risiken ein. Und ich dann denke, immer nur aus der Angst heraus, versäume ich auch ganz viel. Aber ich glaube, trotzdem musst du wissen, wo auch eine Grenze sein kann. Aber auch hier, in dem Fall bei uns, es ist eben, du weißt nicht, wann dein Leben aufhört. Weil es war ja hier auch eine schwere Erkrankung. Eben auch diese Hirnblutungen kann man nur erkennen, zumindest Aussage von den Ärzten, wenn du eine Untersuchung machst, also ein MRT, oder wenn es halt wirklich eine Blutung gibt. Und das ist ja halt erstmal eine, also es ist auch eine Realität des Lebens, dass der Tod, ich weiß, es ist eine Binsenweisheit, aber der Tod gehört auch irgendwo als eine Realität dazu.
Wie hast du denn dein Leben jetzt verändert? Was machst du ein Stück weit anders?
Also das, was ich eben gesagt habe, es gibt Dinge, die brauche ich gerade nicht mehr. Also ich brauche momentan auch Räume, wo ich auch für mich sein kann. Also ich konnte immer gut mit mir alleine sein. Ich empfinde auch keine Einsamkeit, sondern eigentlich genieße es auch, mit mir allein zu sein und alleine zu sein. Und ich merke auch, ich brauche diesen Raum. Also manchmal wird mir das Getriebe der Welt, wenn ich in Großstädte bin, was ich auch manchmal muss, weil das mein Job ist, dann habe ich eine tiefe Sehnsucht, auch wieder in so einen Rückzugsraum reinzukommen. Also die Gewichtung von Ruhe, Stille und Aktivität liegt bei mir im Moment noch eher auf Stille. Das ist vielleicht auch mein persönlicher Verarbeitungsprozess jetzt.
Hat sich denn die Arbeit ein bisschen verschoben, dass du jetzt ein bisschen weniger machst oder genauer selektierst oder dass du gesagt hast, ich nehme bewusst jetzt mal auch mal eine längere Zeit Urlaub und fahr mal rum und mache etwas, auch in Johannas Sinne. Hat sich da irgendwas bei dir verschoben, was du geändert hast?
Also im Grunde hatte ich immer einen Beruf, der nie nur Beruf war, sondern der immer
Berufung.
Sehr Berufung war. Der hilft mir aber jetzt, ne? Dass ich sage, so, ich mache schon was mir Spaß macht, was ich immer als sinnvoll erlebt habe. Also diese Frage, was will das Leben von mir? Ich habe nie die Frage gestellt, was hat das Leben mir zu schulden, sondern ich habe ja die Frage gesagt, was will durch mich ins Leben? Die Frage, die habe ich mit Anfang 40 gestellt. Und insofern gehe ich meinen Weg weiter, vielleicht ein bisschen reifer, vielleicht auch ein bisschen mehr noch bewusst, dass ich jetzt wirklich auch eine begrenzte Zeit noch habe. Aber ich mache meinen Job weiter, nämlich auch die Frage nach Sinn auch bei Führungskräften zu stellen und zu sagen, so, wie ist das im Moment bei dir? Kannst du die Frage für dich beantworten? was will denn durch dich in die Welt? Oder auch bewusst zu haben, dass eben auch ein Stück Leben bedeutet, auch dass es nicht immer nur rosa-rot ist, sondern dass eben auch so Zeiten von Trauer, Schmerz auch ein Teil sind des Lebens, die auch dazugehören. Und dass ich trotzdem morgens aufstehen kann und kann mich an dem schönen Wetter oder auch, wenn ich morgens mit meinem Hund gehe, kann mich an dem schönen Morgen erfreuen. Mhm. Und dass das alles dazugehört, das ist ein Teil von allem. Mhm. Und ich glaube, dass sich das nicht grundlegend verändert hat, aber in der Intensität des Bewusstseins, das hat sich nochmal verändert, das hat sich verschoben.
Mhm. Und du hast jetzt ein Auto, man kann es gar nicht Auto bezeichnen, es ist ja so ein Van im Grunde genommen. Ja. Was hast du damit vor? Und was war der Impuls, dir das zu kaufen?
Ja, das ist auch nochmal interessant. Also das, was ich mit Johanna ganz viel gemacht habe, es war damals aber ein größeres Auto, wir sind ganz viel weggefahren, auch zusammen, also mit so einem Van und waren in Kroatien. Wir waren jetzt in den USA, aber nicht mit dem Auto. Aber wir haben sehr viele Reisen unternommen. Und ich habe mir jetzt nochmal so ein California geleistet, der ist ein bisschen kleiner. Und da werde ich jetzt noch ein bisschen was mit Johanna zusammen erleben.
Was sind da so Pläne, was für Orte, Städte, Länder?
Also ich werde jetzt im September eine Reise nach Britannien, nach Frankreich machen, in die Bretagne. Mhm. Und ich werde einfach ein bisschen was zeigen. Mhm. Das ist jetzt so dieses Jahr das, was ich vorhabe, wo ich einfach mit ihr nochmal ans Meer fahre.
Und wie oft bist du noch an ihrem Grab? Wie oft schaust du da vorbei?
Also ich habe ja einen etwas längeren Anfahrtsweg. Also ich versuche wirklich alle 14 Tage auch nochmal nach Schwerte zu fahren, auch da ihr Grab zu besuchen. Und ich übernachte dann auch in diesem Auto. Also das ist dann schon,
ach cool,
das ist dann schon, ja, auch eine Möglichkeit, dass ich dann mit dem Auto dahin, ja, fahren kann. Und kann mein Dach einfach aufklappen und übernachte da und kann dann auf dem Friedhof.
Ich hatte gerade noch eine Sache, weil ich habe ja auch diesen behördlichen Kram schon mal angesprochen. Jetzt habt ihr euch das zu dritt aufgeteilt, das alles zu machen, aber boah, ich stell mir das so schwer vor, also ihr Zimmer da auch irgendwie dann auszuräumen und was machst du mit den persönlichen Gegenständen? Also wie schwer war das? Also oder wie habt ihr das gemanagt?
Also das war wirklich schwer.
War das eine WG oder war das ihre Wohnung? Nee,
okay, die hatten eine eigene Wohnung auch in Dortmund und also das war schon richtig hart, weil da steht dann halt eine Kaffeetasse, die ist nicht ausgetrunken, ne? Das Bett ist nicht gemacht. Also ich habe einige Sachen, ganz persönliche Gegenstände haben wir auch wirklich dann mitgenommen. Die habe ich, also ich habe auch einen Bademantel von ihr, der hängt auch bei mir jetzt im Badezimmer, den werde ich auch nicht waschen, weil der riecht noch nach ihr. Mhm. Und die persönlichen Gegenstände haben wir natürlich auch rausgenommen und wir haben dann auch den Freunden noch die Möglichkeit gegeben zu sagen, so guck mal, geht einfach durch, ich bin auch rausgegangen, geht einfach durch und guckt, was sind Erinnerungsstücke, die ihr gerne mitnehmen möchtet. Und dann haben wir ganz bewusst jemanden beauftragt, der die Wohnung ausräumt. Ich hätte das nicht gekonnt. Mhm. Und dann haben wir einfach nur eine komplett cleane Wohnung auch nachher übergeben bekommen und ich habe das unterschrieben und dann war es das.
Gab es einen Punkt, wo du so ein bisschen die Lebensfreude verloren hast, nach dem Schock vielleicht oder nach der Nachricht im Krankenhaus, das sieht schlecht aus, das ist nicht mehr zu retten. Gab es auch eine Zeit, wo du wirklich auch gesagt hast, also ich habe gar keine Lebensfreude mehr, null. Oder war da immer noch ein Funken in dir?
Also die Woche, als sie im Sterben lag, war das so, wo ich gedacht habe, so jetzt ist gut. Jetzt will ich auch nicht mehr. Die ersten Wochen danach war es immer ambivalent. Also war eigentlich nur Schmerz, 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 ganz viel Schmerz und Trauer und auch immer noch so eine Unfassbarkeit. Du kannst das gar nicht begreifen, dass dieser Mensch nicht mehr kommt. Und da hatte ich auch so das Gefühl, was ist jetzt noch lebenswert? Es hat aber, als der Schmerz so langsam abgeflacht ist, ich glaube, der geht nie ganz weg, aber der flacht irgendwann ab. Und dann kommen auch wieder andere Emotionen wie Freude oder auch ja auch mal ein bisschen Mut wieder, die Dinge aufzunehmen. Das hat bei mir ein paar Wochen gedauert, aber dann war es auch wieder da.
Und die, ich will nicht sagen Erkenntnis, aber was wirklich absolut positiv ist, dass so ein Vorfall auch Menschen zusammenschweißt, ne? Also auch wenn man so vielleicht leichte Vorbehalte hat oder so ähnlich oder wenn es mal Differenzen gab, das schweißt einen schon ein Stück weit zusammen, ja, ne? Und das tut einem ja auch gut halt, ne? Dass man wirklich merkt, wo jetzt die Prioritäten sind.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, und es ist, also es ist einfach schön und gut zu wissen. Ich könnte auch jeden Tag anrufen, wenn ich will. Mhm. Oft will ich gar nicht, aber wenn ich will, die wären alle da.
Wie oft triffst du dich noch? Du hast ja gesagt, macht er so ein kleines Projekt mit ihrem Freundeskreis?
Ja, wir hatten ja jetzt uns vor ein paar Wochen, also vor 14 Tagen haben wir uns das letzte Mal getroffen, mhm, und dann haben wir so ein bisschen auf Band gesprochen, so die Erinnerungen und was sie so bewirkt hat bei den Leuten. Und also sie haben sie eigentlich alle als einen Menschen beschrieben, der sehr viel Wert auf Freundschaft gelegt hat und der auch als Freundin immer da war.
Und ich meine, das merkt man ja auch, dass es wirklich eine Menge echte Freunde sind. Es gibt ja immer ja, die meinen, ne, wären Freunde, nur die melden sich immer nur, wenn die was wollen. Wenn einen anderen Problem haben, dann, ne, sind sie plötzlich weg. Aber das ist ja auch ein schönes Zeichen halt, ne?
Ja. Und auch, das, also die, also ich glaube, dass auch in der Gruppe nochmal eine ganz andere Verbindung über diese gemeinsame Erfahrung auch entstanden ist. Weil das waren ja nicht alles Freunde, die eng miteinander waren, sondern Freunde von Johanna, aber die jetzt über...
Und das schweißt dann halt zusammen, ja, jetzt auch diese Verbindung, ja, halt.
Total.
Ne?
Ja,
total. Ja. Und sich gemeinsam erinnern, das ist ja auch wirklich eine schöne Geschichte, dass man auch mal über Sachen lachen kann, die passiert sind, und hilft, glaube ich, auch. Und vor allem, glaube ich, auch wirklich diese gemeinsame Anteilnahme, dass es viele Menschen gibt, die einfach Anteil nehmen. Dass man nicht alleine ist mit der Trauer. Dass wirklich dieses Mitgefühl, das ist einfach mega, das ist einfach super.
Ja, und ich habe, also ich bin ja fest davon überzeugt, dass, also es gibt ja einen Teil der Körper, das Materielle, das ist natürlich mit dem Sterben, ist das vergänglich. Also das ist das, was nachher auch im Sarg liegt. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir einfach auch die Form verändern. Und im Idealfall hat sie das auch mitgekriegt in einer anderen Form, in einer anderen energetischen Form.
Da heißt ja auch immer, dass die Seele bleibt halt, ne?
Ja, was immer wir Seele nennen, aber ich glaube, wir werden nehmen eine andere Form an, die wir vielleicht auch, weil sie so fein ist, auch nicht sehen können. Aber ich bin ziemlich sicher, dass Johanna das auch mitgekriegt hat, auch gespürt hat. Das Leben endet nie für mich. Und dass sie auch mitbekommen hat, wie viele Menschen um sie geweint haben. Wie viel Liebe da war.
Und wenn du jetzt auch einen Teil von ihr in dir trägst, hat sie es ja auch dann mitbekommen bei der Trauerfeier beispielsweise halt, ne?
Ja.
Und auch danach. Wenn du so auf die nächsten Monate schaust, was ist bei dir so geplant? Was wird sich vielleicht noch in deinem Leben verändern? Auch ist da irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt noch vor? Oder und der Vorfall und der Tod von Johanna war auch so ein Auslöser, was ich mir jetzt auf meine To-Do-Liste geschrieben habe?
Ja, To-Do-Liste nicht, aber also ich habe mich ja die letzten Jahre auch ganz stark immer mit dem Thema Transformation beschäftigt, in Unternehmen, aber eben auch für Menschen an Wendepunkten. Und der Tod eines Menschen ist ein Wendepunkt, der ist auch für mich einer. Vielleicht nicht so ein radikaler wie für vielleicht andere, aber er ist natürlich ein Wendepunkt. Weil auch in meiner Identität ändert sich was. Ja, wenn ein Kind stirbt, ändert sich ganz viel, wofür du auch gelebt hast. Und das ist dieses Thema Transformation. Also ich glaube, es gibt keine krassere Erfahrung der Transformation wie der Tod. Ob du selber stirbst oder ob ein anderer Mensch, der ganz viel von dir ist, stirbt. Es ist eine ganz radikale Transformation. Und ich habe, glaube ich, hier auch nach meiner Erfahrung gemacht, die ich auch gerne weitergeben will, dass Transformation die wollen wir ja nicht. Niemand sagt, hey, herzlich willkommen. Aber dass du sie überleben, nicht nur überleben kannst, sondern dass du auch eine eine Form des Weiterlebens für dich finden kannst, die gehaltvoll ist. Mhm. Und dass du nicht daran zerbrichst. Mhm. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Zwischendurch habe ich gedacht, daran zerbreche ich. Mhm. Ja, das ist das Krasseste. Ja. Das ist ein Albtraum. Daran werde ich zerbrechen. Ich bin nicht dran zerbrochen.
Und das war jetzt eine Transformation, die praktisch von außen zack zugeschlagen hat.
Ne? Ist ja ganz oft so, ne? Ja. Aber die war natürlich heftig. Ja. Also wenn du deinen Arbeitsplatz verlierst, wenn du plötzlich gekündigt wirst, wenn deine Firma schließt, wenn die KI deinen Job disruptiert, ist das auch ein Schock. Das hast du dir nicht gewünscht, da musst du irgendwie mit klarkommen. Krass ist natürlich so ein Todesfall von einem Menschen, der so eng mit dir ist. Das ist natürlich der krasse Schock, Schockwelle.
Aber eine Transformation kann ja auch bedeuten, dass beispielsweise eine Firma sich ganz neu aufstellt und sich komplett verändert halt und alle mitnehmen muss. Ne? Das ist ja auch dann eine selbstgewählte Transformation, ne?
Ja, für die, die sie starten, aber für die Leute, die sie nicht gestartet haben, ist das eine auferlegte.
Ist natürlich, es ist auf jeden Fall, da hast du völlig recht, halt. Ne? Das ist dann nur wahrscheinlich für die Firmenchefs selber, die haben es gestartet. Für die ist es eine bewusste Transformation und alle müssen dann damit klarkommen halt.
Für andere ist es eine auferlegte, die habe ich nicht bewusst gewählt. Und auch manchmal sind natürlich auch Transformationen, die ein Unternehmen vornehmen muss, auch nicht selbst gewählt, sondern weil der Weltmarkt das einfach
genau,
von dir fordert.
Genau, und da ist auch ein schnelles Tempo gefragt, und man kann das nicht, man darf da die Zeit nicht vertrödeln. Ne?
Es ist die Zeit nicht und ich glaube auch, dass bei uns geht es ja auch in den Unternehmen immer um Effizienz und das heißt immer quick, ja, schnell. Und ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, dass auch mit jeder Veränderung und mit jeder Transformation auch Trauer verbunden ist. Also ich muss Sachen loslassen, an denen ich gehangen habe, Routinen, die mir vertraut waren. Also das ist auch ein Prozess, der wehtut. Und Firmen sagen, okay, wir haben vielleicht einen Plan und jetzt gehen wir halt in die Transformation. Aber das ist auch manchmal Trauerarbeit vonnöten. Und es ist auch schmerzlich für Menschen. Mhm. Und ich glaube, wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist die ganz große Transformation haben wir natürlich nachher, wenn wir selber sterben. Mhm. Das ist die ganz große Endtransformation.
Ja, absolut.
Aber es gibt ja tausende von kleinen Mini-Transformationen in unserem Leben. Ich meine, wenn du guckst, du hast eine Erfahrung gemacht mit deinem
Vater,
mit deinem Vater, genau. Das wette ich mit dir, das war auch eine Transformation.
Mega, also das war für mich auch von jetzt auf gleich halt und ich bin hier der Einzige, der sich kümmern muss und da hast du erstmal etwas, wo du gar nicht dran gedacht hast und du musst da irgendwie mit klarkommen, du musst es irgendwie managen, obwohl ich es gar nicht konnte.
Ja.
Also es war eine absolute Extremsituation. Und ich hatte null Unterstützung von irgendwelchen Seiten. Ne? Ja. Das war schon für mich schon eine heftige Geschichte. Und dann in einer ganz anderen Stadt, dann war ich in der Ausbildung, Urlaub genommen, dann darüber gefahren. Also das kann ich dir jetzt noch alles, sowas bleibt halt in Erinnerung. Ja. Aber, und sowas prägt einen auch. Also das ist ein Teil von mir. Aber es kommt immer noch hoch, dass mich das wütend macht, dass ich da so hilflos war, weil halt ich halt keine Unterstützung hatte halt. Ne?
Ja, aber du siehst, das sind ganz normale, du gehst ja durch einen Tsunami an Gefühlen
von Ohnmacht, absolut, ja.
Hilflosigkeit, Trauer, Zorn, Trauer, Wut. Ja. Und durch diese ganze Palette an Gefühlen gehen Menschen, wenn sie mit Veränderungen konfrontiert sind, die sie eigentlich gar nicht bewusst gewählt haben oder die wie ein Schock sind, dann sind die wie ein Tsunami. Also das, was wir jetzt hier erlebt haben, ist jetzt wirklich der Worst Case, aber es sind ja Teile unseres Lebens.
Absolut.
Und die prägen uns ja. Aber hast du trotzdem nachher am Ende also auch wahrscheinlich das Gefühl gehabt, du hast es gemanagt.
Ja.
Und es hat, ich weiß nicht, was war so was war dein Learning? Also ich sage mal, man hat ja irgendwie am Ende, dass man was gelernt hat aus solchen Phasen.
Das Learning war, man schon sehr viel Eigeninitiative zeigen muss und relativ viel selber machen muss und kämpfen muss. Das war eine Herausforderung, wo ich nicht dachte, dass ich es schaffe, aber ich habe es geschafft. Ja. Und dieses Gefühl zu haben, dass ich es geschafft habe, das nimmt man halt mit. Mhm. Man steht ja oft vor Herausforderungen, wo du denkst, wie soll ich das denn jetzt schaffen? Mhm. Also das hat mich ein Stück weit, ich will nicht sagen abgehärtet, aber es hat mich geprägt, dass man vor Probleme gestellt wird, die man irgendwie managen muss. Ja. Wo man denkt, im ersten Moment klappt nicht, aber es hat geklappt. Und das war halt eine positive Geschichte, dass ich mir noch Geld geliehen habe, ein paar tausend Euro irgendwie, oder D-Mark waren es, glaube ich, noch. Es hat alles funktioniert. Du stehst erstmal vor einem Problem, wo du denkst, schaffe ich nicht. Ich bin in der Ausbildung, habe kein Geld, jetzt soll ich hier ein paar tausend Euro, jetzt kommt die erste Mahnung, zweite, dritte Mahnung. Aber ich habe das gemanagt bekommen. Also das ist so das Learning in jungen Jahren, dass man wenn man ein bisschen verbissen ist und einfach für die Sache kämpft, das irgendwie geregelt bekommt halt und nicht direkt aufgibt bei der ersten Hürde. So, das ist so mal mein Learning in jungen Jahren, jetzt so mal zusammengefasst.
So, und da sag ich, das ist jetzt das, was du nicht aus Lehrbüchern lernen kannst.
Genau,
das
man muss es selber erlebt
Leben.
Haben.
Ja. Vom Leben. Und ich bin ja mal gefragt worden, auch was, gibt's auch irgendwas, die du manchmal so schlau Fragen, die du gestellt kriegst. Und vor ein paar Jahren hat man mir die Frage wirklich gestellt, gibt's noch irgendwas, ich auch schon vieles durchgemacht habe, aber gibt's irgendetwas, was ich noch komplett umhauen würde? Wo du sagst, das schaffst du nicht mehr. Da wird sie kollabieren. Und da habe ich gesagt, wenn meine Tochter stirbt. Und das habe ich wirklich ernst gemeint. Habe gesagt, das würde mir wirklich den Boden unter den Füßen wegziehen und ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Und auch ähnlich wie du die Erfahrung gemacht hast, es ist krass. Es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen, aber ich habe es überlebt. Mhm. Und ich habe trotzdem auch noch sogar Ja, oder ich sage jetzt noch Ja zum Leben. Mhm. Und ich finde das eine ganz wichtige Erfahrung.
Ja, das und vor allem das nach vorne schauen halt, ne? Man kann die Vergangenheit nicht ändern, das ist nun mal so, ne? Das ist ja. Und du hattest es eben schon angedeutet, abschließend, wie hilft dir das bei deinem Job, wenn es da um Transformationen geht, beispielsweise? Wenn da Probleme entstehen, inwieweit hat dich diese sehr, sehr einschneidende Veränderung in deinem Leben so geprägt, dass das auch in deinem Job bei der Beratung beispielsweise ein Stück weit helfen kann?
Also Ja zum Leben zu sagen, heißt auch Ja zu diesen schmerzlichen Gefühlen zu sagen und die nicht wegzudrücken. Also ich habe auch immer noch Phasen, wo ich manchmal abends da sitze und heule. Oder wo ich merke, wow, da ist wieder ganz viel Trauer und ganz viel Schmerz. Und den lasse ich da sein. Und dann merke ich aber, morgens scheint auch wieder die Sonne. Und da ist auch wieder Freude und Zuversicht. Und ich glaube, Zuversicht ist ja sowas essentiell Menschliches. Und also ich glaube, dass wichtig ist, dass man so eine innere Haltung irgendwie hat, die Dinge nicht schön zu reden, sondern all das gehört dazu. Aber auch dem Schwierigen wirklich mit der Bereitschaft zu begegnen, die Dinge anzufassen, so wie du es ja auch gemacht hast. Und das hat was mit Zuversicht zu tun. Und das ist kein Positivismus, wo du alles schön redest, sondern wo du einfach sagst, nee, ich habe aber so eine Bereitschaft, Zuversicht ist wirklich so die Bereitschaft, das anzunehmen, was jetzt das Leben irgendwie von dir auch fordert. Das ist nicht immer nur schön.
Jetzt haben wir schon über eine Stunde gesprochen, Katrin. Abschließend, so, was möchtest du uns allen jetzt auf den Weg geben? Also in Sachen Zuversicht, in Sachen Ja sagen zum Leben. Und auch Stichwort, dass man keine Zeit verlieren sollte.
Also ich finde es ganz schwierig, weil so Ratschläge sind ja manchmal auch Schläge, ne? Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, einfach alles anzunehmen. Auch den Schmerz, auch die Trauer, auch die Endlichkeit. Und zu sagen, das ist auch Leben. Das ist alles Leben. Das alles ist Leben. Nicht nur das, was wir schön finden, sondern alles ist Leben. Ob es uns gefällt oder nicht, ist alles Leben. Und das zu leben.
Und dann sage ich, Katrin Oppermann-Jopp, Dankeschön.
Danke, Philipp.
New Entrepreneurship, der Podcast für Bewusstsein im Business. Ehrlich, inspirierend, anders.